Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde, Anhänger, Skeptiker und Kritiker des FC St. Pauli zur neuesten Ausgabe unseres Abendblatt-Podcasts Millern Talk rund um den Club vom Millern Tor. Ich bin Carsten Harms und ich freue mich ganz besonders, dass ich wieder meinen sehr geschätzten und immer für so schön kreativ Formulierungen zuständigen Kollegen Rupert Fabig an meiner Seite begrüßen kann. Und wieder einmal bist du ja zuletzt auf Reisen gewesen, diesmal nicht ganz so weit weg wie vorher und vor allen Dingen wieder in Sachen FC St. Pauli.
Ja, moin Carsten. Ich war auf einer schönen Reise. Karlsruhe hat mir gut gefallen. Auch das ganze Areal rund ums Stadion. Nicht so schön aus Sicht des FC St. Pauli war die 1-2 Niederlage, obwohl sie ja eigentlich wirklich gut gespielt haben. Großes Thema war natürlich die Aufreger rund um die Schiedsrichterentscheidung.
Ja, auch wenn da so manches ärgerlich war, war diese dritte Saisonniederlage dann ein Indiz dafür, Rupert, dass die St. Pauli-Mannschaft jetzt doch angesichts des zum Greifen nahen Aufstiegs so ein bisschen nervös wird?
Glaube ich eigentlich gar nicht, weil das war eine wirklich gute Leistung. Wir hätten das Spiel sogar gewinnen können, war unentschieden, wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Und ich habe ja im Nachgang in der Mixzone noch mit einigen Spielern gesprochen, mit dem Trainer. Die waren völlig unbeeindruckt, also nichts von Nervosität zu erkennen. Die waren höchstens verärgert, dass es nicht geklappt hat, aber eigentlich auch größtenteils zufrieden mit einer guten Leistung. Und alle, und da hoffe ich, wird unser jetzt baldiger Gesprächspartner genau hinhören, alle waren überzeugt davon, dass sie zurückkommen. Nach den bisherigen beiden Niederlagen haben sie immer sofort eine Reaktion gezeigt. Und das war die einhellige Meinung, dass jetzt am Sonntag gegen die SV Elversberg wieder eine sehr gute Leistung erfolgen wird.
Ja, du hast es angedeutet, Rupert. Tatsächlich wollen wir heute sehr viel über den kommenden Gegner, die SV Elversberg, sprechen, die ja am Sonntag erstmals in ihrer Vereinsgeschichte am Millerntor gastieren wird. Dazu haben wir uns einen überaus kompetenten Protagonisten eingeladen, der aktuell sogar ein Rekordhalter in der zweiten Liga ist und in der Vergangenheit schon seine eigenen Erfahrungen mit Spielen beim FC St. Pauli am Millerntor, aber auch zu Hause gegen St. Pauli gemacht hat. Außerdem kann man unseren Gast auch als einen Aufstiegsexperten bezeichnen. Ganz herzlich begrüßen wir heute im Millern Talk den Trainer der SV Elversberg, Horst Steffen. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Dankeschön.
Ja, hallo. Moin auch von meiner Seite. Herr Steffen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Sie waren vor nicht allzu langer Zeit schon mal in Hamburg. Mit Ihrer Mannschaft Ende Februar gab es eine knappe, durchaus unglückliche Niederlage beim HSV. War auch ein Sonntag. Was haben Sie daraus gelernt? Wird die Anreise jetzt anders erfolgen? Gibt es ein anderes Hotel, die Übernachtung oder das Gleiche nochmal?
Das weiß ich noch nicht mal genau. Ja. Meine Teambetreuerin macht das Ganze, also da halte ich mich raus. Ich habe also nach dem letzten Spiel nicht gesagt, wir müssen woanders hin. Da bin ich auch nicht abergläubisch. Also wir können von mir aus den Ablauf gleich lassen. Das Ergebnis darf anders sein.
Ja. Lange war Ihre Mannschaft eine der ganz großen Überraschungen, positiven Überraschungen in der Saison. Sie haben die Hinrunde als Neunter abgeschlossen, das als Aufsteiger. Zuletzt hakte es so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Ein Sieg aus den letzten 6 Spielen, glaube ich. Ich glaube auch in den Spielen 5-mal kein Tor geschossen. Macht Ihnen das Sorge oder ist das gerade für einen Aufsteiger so eine ganz normale Schwankung?
Nein, ich glaube, dass wir ganz genau wissen, dass sowas kommen kann für uns. Es hat sicherlich auch ein paar Gründe, die wirklich auf der Hand liegen. Wir hatten wirklich bis zu 9 verletzte, erkrankte Spieler, die auch überhaupt nicht wiederkamen, was sich einfach gezogen hat. Und dass dann ein Verein wie wir das nicht unbedingt schaffen zu kompensieren, das ist jetzt nicht erstaunlich für mich. Und trotzdem kamen jetzt so nach und nach ein paar Jungs wieder. Vor allem die 5-0-Klatsche gegen Braunschweig, die tat schon sehr weh. Und dementsprechend sind wir sicherlich aufmerksam und richten auch den Blick noch nach unten und schauen, was die anderen so machen. Aber wollen natürlich auch selber unsere Punkte sammeln.
Sieht ja dennoch relativ gut aus in Richtung Klassenverbleib. Was haben Sie sich so vorgenommen für den Endspurt? Es gibt ja viele Trainer, die formulieren keine Resultatsziele, sondern sind eher prozessorientiert, dass sie die Mannschaft weiter verbessern wollen. Wie sieht das da bei Ihnen jetzt aus für die finalen 6 Spiele?
Ja, wichtig ist erstmal, dass alle wieder gesund sind. muss ich sagen, und gesund bleiben, das ist schon ein großes Thema, dass ich sage, wir sind leistungsfähig, wenn alle da sind. Und dementsprechend gilt es, das zu tun und dann eben auch diese Aufmerksamkeit und diesen Fokus weiter auf die Handlung zu legen. So wie Sie es beschrieben haben, ist es so, dass ich einfach das wichtig finde, was wir tun wollen und nicht, wo stehen wir gerade in der Tabelle, wie viele Punkte haben wir, wie viele Punkte brauchen wir noch, was machen die anderen gerade. Das ist nachrangig, das interessiert uns natürlich nach dem Spiel selber ganz klar, aber wir wollen so erfolgreich sein, wie es irgendwie geht. Und unter die ersten 10 zu kommen, ist sicherlich auch ein Gefühl, wo ich sage, warum nicht? Ja, wir gucken nach hinten, wissen, was zu tun ist und wissen auch, was möglich ist, dass wir eben auch schon mal verlieren können in der Liga mit unserem Kader und mit der Spielweise, die wir haben, ist das möglich. Und trotzdem ist es irgendwie auch lieber für mich so, dass ich sage, ich möchte was erreichen und nichts vermeiden.
Was Sie auf jeden Fall erreicht haben, dass sich Ihre Mannschaft ja in der zweiten Liga ziemlich gut zurechtgefunden hat. Und zwar ja auch in relativ kurzer Zeit. Sie haben die dritte Liga im Eiltempo durchlaufen, mal eben aufgestiegen und dann gleich den nächsten Aufstieg geschafft. Haben Sie das so erwartet, dass Sie auch in der zweiten Liga so gut klarkommen insgesamt? Ich meine, die dritte Liga war ja nicht einfach. Also Wie ist diese Entwicklung, auch mit vielen Spielern, haben Sie ja noch dabei, die in der Regionalliga schon für Elversberg gespielt haben. Wie haben Sie das so hingekriegt?
Ja, es ist erstmal erstaunlich, dass wir in der dritten Liga Meister geworden sind.
Ja.
Ja, nachdem wir 8 Jahre lang versucht haben, oder der Verein 8 Jahre lang versucht hat, in die Liga zu kommen, sind wir direkt schon wieder ausgeschieden in die nächste Liga. Und natürlich das sehr erfreulich und mit einer Art und Weise, die wirklich toll war. Und so haben wir es auch fortgeführt in der zweiten Liga und damit war überhaupt nicht zu rechnen. Also ich hatte schon damit gerechnet, dass wir von Beginn an schon schauen müssen, dass wir die Punkte sammeln müssen, um weg von den Abstiegsplätzen zu kommen. Das war das Ziel auch, dass ich sage, am besten so, wie wir es bisher gehandhabt haben, wenig nach unten schauen müssen, eher darauf achten, was können wir noch erreichen, wie können wir spielen. Das ist uns gelungen, aber es war nicht wirklich zu erwarten. Also so wie Sie es gesagt haben, sind so viele Spieler, die ihr erstes Zweitligaspiel gegen Hannover gemacht haben in unserem ersten Saisonspiel. Und die Jungs haben einfach eine Top-Leistung gebracht. Die sind mitgegangen, konnten sich steigern. Und das ist für mich natürlich ganz, ganz erfreulich, dass ich sehe, dass es Viertligaspieler gibt, die in der zweiten Liga spielen können und ich sie begleiten konnte dahin und wir auch da mutig aufgetreten sind. Das war immer so mein Spiel. Ich hatte irgendwann mal als Zuschauer ein Spiel gesehen der Bundesliga und dann habe ich mir geschworen, das wirst du nicht anbieten. Ja, also wirklich, wo beide Mannschaften nicht wirklich nach vorne spielen wollten und alle waren froh, wenn sie ihr eigenes Tor verteidigen konnten. Das ist nicht das Ziel. Wir waren sicherlich zwischendurch häufiger gezwungen dazu, tiefer zu verteidigen und das Tor zu verteidigen. Das hat dann die Qualität des Gegners eben auch zugelassen, dass wir es nicht besser schafften. Aber freiwillig wollen wir eher nach vorne spielen und mutig sein.
Ja, aber es ist ja eine Sache, die Spaß macht, der SV Elversberg zuzuschauen. Also gibt es wesentlich destruktivere Gegner. Umso beeindruckender, weil es ja eben Spieler gibt, die aus der Regionalliga hochgekommen sind. War das denen vor 2 Jahren vielleicht schon anzusehen, dass das Potenzial besteht, oder ist es womöglich auch die Spielweise, die das Ganze bedingt, dass ein gewisser Prozess auch einsetzen kann, anstatt dass man nur hinten verteidigt? Und zweite Frage dahingehend, wie ist das auch mit Ihnen? Was hat sich für Sie an den Anforderungen verändert, von der Regionalliga hoch zur zweiten Liga?
Ja, zum einen ist es so, dass die Jungs wirklich ihre Schritte mitgegangen sind. Sie haben hier einen Verein, der in Ruhe arbeiten kann. Sie spüren, dass eben Trainer, sportlicher Leiter, Vorstand eine Einheit sind. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Jungs Vertrauen spüren und nicht das Gefühl haben, es kann sich in nächster Woche irgendwas ändern. Und das ist eine Basis, glaube ich, Vertrauen, um wirklich dann auch leistungsfähig zu sein. Und dann bevorzugen wir halt einen Umgang miteinander, auch ich als Trainer mit den Spielern, der eher normal vernünftig ist. Natürlich gebe ich Dinge vor und manchmal bin ich auch ein bisschen sauer, wenn das so nicht umgesetzt wird. Aber die wissen alle, dass ich sie mag, die Jungs. Das sind meine Spieler, das sind meine große Familie ist das. Und das spüren auch die Spieler, dass sie Fehler machen dürfen. Und ich gebe eben dann auch meine Fehler mal zu, wenn ich das in der neuen Liga eben hin und wieder mal gemacht habe. ist das, glaube ich, für die Jungs auch erleichternd, wenn sie spüren, okay, der Trainer macht seine Fehler, versucht aber alles, dass dieser Fehler eben nicht nochmal passiert. Also darf ich das auch, darf auch meine Fehler machen, ohne dass mir der Kopf dafür abgerissen wird. Und ja, dann gibt es Korrekturen, die der Coach mit seinem Team noch mitgibt. Und dann wissen die Jungs auch Bescheid. Das sind die Linien, Leitlinien, an die sie sich halten müssen. Und daran können sie sich orientieren. Und das hilft eben dann auch Vertrauen zu haben und gute Leistung zu bringen. Aber wie gesagt, es ist sicherlich auch vieles gut gelaufen. Bei einigen Jungs war schon zu sehen, dass sie es vielleicht mal in die Zweitliga schaffen könnten. Eher war da in der Regionalliga noch die Idee, das könnten Drittligaspieler werden. Und die Jungs haben sich dann eben weiter verbessert und konnten mithalten. Und so einen richtigen Eindruck, wie die Leistungsdichte ist, wie die Qualität der zweiten Liga ist, hatte ich ja auch zu der Zeit nicht. Also es brauchte, wie gesagt, auch von uns Anpassungen, was die Trainingsintensität anbelangt, noch ein bisschen mehr darauf achten, dass die Jungs doch vielleicht ein bisschen schneller sind als noch früher. Also früher war es mir immer wichtig, habe ich meinem Athletiktrainer gesagt, du musst nur gucken, dass alle gesund sind und den Rest mache ich auf dem Trainingsfeld mehr oder weniger. Und das reicht dann auch, um wirklich gut zu sein. Und das war in der dritten Liga noch ein Stück weit so. Und in der zweiten Liga war klar, also wenn wir nicht an Tempo und Intensität dazu gewinnen, wird es für uns schwer.
Das Coaching ist schon anspruchsvoller in der zweiten Liga im Vergleich zur Regionalliga.
Ja, absolut. Also es gibt Spiele, wo ich einfach sehr auf der Hut sein muss. Was will der Kollege gerade auf der anderen Seite und wie muss ich darauf reagieren? Und das war in der dritten Liga selbst so nicht. Da gab es ein paar Vereine, wo das schon mal einen Wechsel gab während der Spielzeit und auch mal von Spiel zu Spiel. Aber viele haben doch ihr System weiter gespielt und dementsprechend konnte ich auch gute Matchpläne erstellen, um dann eben die Lösungen dagegen zu finden. Jetzt muss ich 2 bis 3 im Kopf haben, zumindest einen mitgeben, 1,5 mitgeben vielleicht. Und der Rest muss dann sehr spontan im Spiel aufgenommen werden, wahrgenommen werden von uns, von unserem Team und dann gegebenenfalls umgestellt werden. Das ist schon auch eine größere Herausforderung an uns alle.
Von allen aktuellen Zweitligatrainern sind Sie ja derjenige, der am längsten beim selben Club in derselben Funktion tätig ist. Gab es bei Ihnen mal eine Situation jetzt in Elversberg, dass Sie fürchten mussten, entlassen zu werden? Also ganz zuletzt sicherlich nicht, wo der Erfolg da war, aber Sie sind ja schon ein bisschen länger da.
Also es war so nicht und nichtsdestotrotz, Zweiter zu werden, wenn das Ziel Aufstieg heißt, war nicht immer so erquickend, glaube ich, für alle Beteiligten. Mhm. Und dementsprechend bin ich froh, dass der Verein und ich auch mich weiterhin dazu entschieden habe, diese Zusammenarbeit fortzuführen und wir haben dann den Lohn bekommen. Also ich glaube, alle Beteiligten können am Ende jetzt sagen, das hat sich für jeden Einzelnen auch gelohnt, das weiterzuführen. Und also so richtig gefährlich wurde es nicht, war das Gefühl, aber trotzdem war schon auch mal das Gefühl da, boah, jetzt könnten wir auch den Aufstieg schaffen in die dritte Liga, weil das doch den Verein begleitete, dass sie x-mal nah dran waren und Zweiter wirklich gut konnten und dieses Gefühl, ja, unter Druck versagen die Spieler dann auch regelmäßig. In wichtigen Spielen sind sie nicht da, konnten wir durchaus jetzt revidieren und haben es oft gezeigt, dass dann in entscheidenden Spielen wir da waren, ob es Pokal war oder eben jetzt auch in der Meisterschaft. Wir hatten auch nach dem Vorsprung letzte Saison, als wir 17 Punkte Vorsprung vor einem Relegationsplatz zum Aufstieg in die zweite Liga hatten, schmolz der immer weiter und wir lagen dann gegen Bayreuth auf einmal 2-0 hinten und haben dann noch vor der Halbzeit eben auf 4-2, glaube ich, umgestellt und konnten da wirklich sehen, dass die Jungs sich echt gestrafft haben und sich geschüttelt haben und einfach nur an ihr Spiel gedacht haben und dann mit Intensität und Überzeugung den Sieg errungen haben. Und ja, deshalb hoffe ich, dass es weiterhin so ist. Vielleicht gibt es das wichtige Spiel noch, vielleicht gibt es mehrere wichtige Spiele. Also ich bin gespannt, wie wir das schaffen. Aber erstmal freue ich mich auf so viele tolle Begegnungen, die wir noch haben. Jetzt in St. Pauli, aber auch Schalke anschließend zu Hause. Wir haben Hertha noch zu Hause, wir haben Karlsruhe zu Hause, was noch so ein Südwest-Derby ist. Also wir haben noch tolle Heimspiele und wollen eben gucken, dass es auch ein Fest wird und weniger ein ängstliches Spiel mit Rumgeeier.
Es ist ja oft so, dass die Amtszeiten von Trainern bei Profiklubs vergleichsweise kurz sind, mitunter auch die Trainer als Schuldige für Managementfehler herhalten. Sind Sie nicht eigentlich der beste Beweis dafür, dass sich auch Kontinuität auf der Position auszahlt?
Ja, absolut. Also ich bin der Meinung, dass es hin und wieder Trainerwechsel benötigt, um eine Mannschaft wieder wirklich in die Spur zu bringen. Dann sind viele Dinge vorher nicht so gut gelaufen. Aber ich glaube, das würde ich nicht unbedingt als Beweis nehmen, aber es ist sicherlich nicht schlecht, dass es Beispiele gibt, wo man länger an einem Trainer festhält, der Misserfolg hatte in Form von Platz 2. Das glaube ich, das kann dann allen auch vielleicht als Vorbild dienen. Andererseits sind die Bedingungen in anderen Vereinen auch immer wieder anders. Also ich habe auch einen Vorstand, einen Präsidenten, die einfach besonders sind. Und das gibt's halt in den anderen Clubs manchmal in Vereinsstrukturen nicht, dass da eben ein Aufsichtsrat noch mitredet, ein Vorstand noch mitredet und mehrere Vorstandsmitglieder das Gefühl haben, sie müssten jetzt aber auch, weil sie doch im eigenen Betrieb sehr erfolgreich sind, wissen, wie der Fußball geht. Und das ist eben in diesem Club besonders, dass es mit Ole Brok und mir eben zwei Personen gibt, die das Präsidium noch über sich hat und die sportlichen Entscheidungen liegen dann bei Ole und bei mir. Und das Präsidium gibt dann das okay oder nicht okay. Also das ist, glaube ich, eine gute Struktur, wenn man dann als Präsidium das Vertrauen den sportlich Verantwortlichen gibt, kann das wirklich erfolgreich werden.
Am Sonntag kommt Ihre Mannschaft zum allerersten Mal ins Millerntor-Stadion. Sie selbst haben da aber auch schon mal gespielt und mehrfach gespielt. Da sah das Stadion noch ein bisschen anders aus als jetzt. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Ich selbst bin ja auch ein bisschen älter und erinnere mich noch an ein Spiel, an einem letzten Spieltag einer Bundesliga-Saison im Frühjahr 1989. Wissen Sie das auch noch?
Ich glaube, da hatte ich mit einer Rippenverletzung gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich durchgespielt habe. Ich habe mal ein Tor geschossen, glaube ich, auf St. Pauli. Ja. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe dort ein Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es sogar Zweitliga war mal oder war es Erstliga. Da wurde ich in der Halbzeit dann an der Wade genäht. Ich hatte einen Tritt abbekommen, der durch eine Fleischwunde nach sich zog. Und das war da unten kaum möglich, wirklich gut zu nähen. Ja, so sieht die Narbe dann dementsprechend auch aus. Also das Neonlicht, das ging dann auch immer aus und an. Da habe ich auch dem Doc gesagt, der anfing zu schwitzen, da soll mal hinmachen, weil gleich die zweite Halbzeit angepfiffen wird. Das weiß ich noch. Und es war noch sehr speziell, dass es nur eine Toilette im Umkleidetrakt unten gab und dass wir hin und wieder die Kneipentoilette oben nutzten, durch die St. Pauli-Fans gingen und dann auf Toilette gingen. Also es war schon außergewöhnlich. Ich glaube, heutzutage ist das für einige kaum vorstellbar, dass das damals noch so war.
Ja, genau. Das Spiel, was ich ansprach, das war so ein letzter Spieltag. St. Pauli war vorher aufgestiegen und das war dann, beide waren schon gerettet und St. Pauli gewann dann am letzten Spieltag 5-1. Gegen Bayer Oerding war das, haben sie damals für Bayer Oerding gespielt.
Das ist aber noch das schlechteste Spiel gegen St. Pauli.
Ja, genau. Ja, stimmt. Danach haben sie da auch dann ja auch zweimal 2-0 gewonnen. Einmal auch mit Oerding und dann mit dem MSV Duisburg. Also okay. Das haben sie sicherlich dann lieber in Erinnerung,
denke ich. Ja, ich weiß so viele Sachen nicht. Das ist ganz ulkig. Die Leute denken immer, ich wüsste jedes Spiel. Und ich habe auch nicht so viel Tor geschossen, dass ich auch jedes Tor wüsste. Ich habe Videos zugeschickt bekommen, wo ich gedacht habe, okay, du warst das, der gerade das Tor gemacht hat. Also das ist schon lange her alles und ich bin doch eher im Hier und Jetzt und freue mich auch, dass es weitergeht, aber bin auch froh, dass ich so eine Vergangenheit habe. Das hat schon Spaß gemacht zu spielen.
Waren Sie jetzt Trainer auch schon mal am Millerntor als Beobachter auf der Tribüne oder zufällig, weil Sie gerade in Hamburg waren?
Nein, schon lange nicht und ich bin auch gespannt, wie es Stadion aussehen wird.
Schön.
Glaube ich.
Welche Erkenntnisse haben Sie denn aus dem Hinspiel dieser Saison gewonnen im Herbst? Da hat St. Pauli ja relativ ungefährdet 2-0 gewonnen. Ist das Spiel irgendwie noch für die Vorbereitung relevant oder tut sich innerhalb dann von so ein paar Monaten bei beiden Mannschaften so viel, dass man da doch lieber auf die aktuellen Spiele guckt?
Ja, diesmal habe ich noch das alte Spiel geschaut. Ja, sonst fokussiere ich mich meist auf die letzten Spiele und wollte einfach nochmal schauen, wie haben wir es angelegt, was haben wir für Veränderungen gemacht. Das war relativ ungefährdet, weil einfach wir kaum Möglichkeiten erspielen konnten. Wir waren an dem Tag nicht schlecht, muss ich sagen. Also für unsere Verhältnisse war es echt in Ordnung, aber St. Pauli hat es halt nicht zugelassen. Ja, und deshalb ist die Erkenntnis schon wieder da, dass viel zusammenkommen muss, um gegen St. Pauli Punkte zu holen. Und das wissen wir. Und nichtsdestotrotz wollen wir mit Mut auftreten. Und es ist eher so ein Spiel, wo wir sagen können, ja, was, wenn wir verlieren, ist normal für alle Beteiligten. Und wenn wir was holen, dann ist es für uns sehr erfreulich. Und deshalb haben wir so, nehmen wir gerne diese Außenseiterrolle. Also das Hinspiel war dann auch nach dem 2-0 relativ gut zu Ende gespielt von St. Pauli und mit wenig Zulassen von Möglichkeiten für uns. Trotzdem hatten wir uns angestrengt und waren eigentlich ordentlich unterwegs. Aber wie gesagt, St. Pauli ist dann eben auch so gut. Da muss schon viel zusammenkommen, um da noch was zu machen.
War das damals schon erkennbar, dass St. Pauli das dominierende Team dieser Saison wird?
Ja, das war erkennbar. Also es war jetzt keine Überraschung, dass sie gegen uns so spielen. Wir hatten trotzdem Hoffnung, da wir auch ganz ordentlich unterwegs waren, dass wir da was machen können und sind auch mutig aufgetreten. Aber St. Pauli hat, wie gesagt, wenig zugelassen. Und dementsprechend war da bei mir relativ schnell ein Haken dran. Das ist eine Mannschaft, die ist einfach besser. Zumindest an dem Spieltag war sie besser. Und wenn wir mal an einem Spieltag besser sein wollen, dann müssen wir super sein. Und St. Pauli muss 2, 3, 4 Spiele haben, die nicht ganz so gut sind an dem Tag.
Ja, da wollte ich gerade darauf eingehen. Auch braucht man, wenn man St. Pauli auch im eigenen Stadion, wo sie die Saison ja noch ungeschlagen sind, irgendwas erreichen will, braucht man da ein völlig überraschendes Moment, ein völlig überraschendes Konzept? Oder ist es einfach so, dass man hauptsächlich diszipliniert und einsatzbereit sein muss und ja, die normalen Tugenden an den Tag legen muss?
Ja, ich glaube, dass das viele Zweitligamannschaften können. Ja, also dass Einsatzbereitschaft, diese Grundtugend des Fußballs, wie man so schön sagt, dass das viele mitbringen. Ich habe kaum Mannschaften erlebt, die von der Intensität, Leistungsbereitschaft nicht da waren. Also dann, das war in der dritten Liga schon mal so, dass ich das Gefühl hatte, okay, wir können über unsere Intensität den Gegner irgendwann im Laufe des Spiels dann überrollen und uns durchsetzen. Das haben so viele Mannschaften, wobei da eben St. Pauli und auch Kiel schon auch nochmal eine eigene Hausnummer sind. Ja, was wirklich diese Bereitschaft zu laufen, Intensität zu laufen anbelangt, plus eine Superstruktur, die da ist und eine Ballsicherheit, die dazukommt, mit einer Mentalität, wo auch klar ist, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also das ist auch offensichtlich, dass St. Pauli das kann. Insofern war das für mich damals nicht überraschend, dass sich der Weg so fortsetzt.
Wie nehmen Sie als sehr erfahrener Trainer, der auch selber jahrelang Fußballprofi war, Ihren Kollegen Fabian Hürzler wahr, der mit 29 ja schon Cheftrainer war, als Sie noch eifrig selber gekickt haben? Wie wirkt er so für Sie?
Ja, er wirkt so, wie die Mannschaft spielt. Ja, sehr strukturiert, sehr selbstbewusst und schon mit Mut nach vorne, mit einer Spielidee, die sehr, sehr klar ist, aber auch mit einem Verlangen, dass wirklich die Jungs ihre Intensität bringen. Und dementsprechend habe ich da großen Respekt vor seiner Leistung, die er bisher gebracht hat. Und das wird sicherlich auch weiterhin so bleiben. Also so wie er vom Typ her ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er irgendwann mal bequem wird.
Und hat Fabian Hürzeler schon 7 gelbe Karten im Laufe dieser Saison gesehen? Ich glaube, Sie selbst haben eine sich angucken müssen, wenn ich das
zu Unrecht.
immer. Was machen Sie anders?
Ja, es ist so, dass ich natürlich mich auch aufrege, dass ich meine Emotionen habe. Ich weiß nicht, wie Fabian die gelben Karten alle bekommen hat. Insofern kann ich keinen Vergleich anstellen. Ich versuche auch die anderen in Ruhe zu lassen, überwiegend, weil ich sage, da kannst du sowieso nichts machen. Schiedsrichter beeinflussen geht nicht, eine Entscheidung verändern geht nicht. Also nutz die Energie, die du hast, um deine Spieler irgendwie in die Spur zu bringen und die Hinweise aufzunehmen, die ich von links und rechts so bekomme oder sehe, um den Jungs dann wieder konkrete Inhalte zu bringen. Ja, da bin ich weniger impulsiv möglicherweise als Fabian. Aber jeder geht seinen eigenen Weg und das ist sicherlich auch gut, wie er es macht. Was jetzt vorgefallen ist, dass er so viele gelbe Karten bekommen hat, weiß ich nicht.
Viele trauen Fabian Hürzler auch eine sehr erfolgreiche, große, sogar internationale Karriere zu. Sie haben sich wirklich sukzessive hochgearbeitet aus dem Jugendbereich bis hin jetzt zur zweiten Liga. Was gehört eigentlich zu so einer Karriereentwicklung dazu und wie viel Glück ist auch notwendig?
Ja, es ist wirklich so, dass es Trainertalente gibt, die nie in diesem Bereich landen, in den wir gerade sind. Ja, bei mir war es so, dass die erste Station Stuttgarter Kickers im Profibereich war. und die sehr erfolgreich losging. Und da gab es eben auch schon die Idee, oh, das ist ein Trainertalent. Ja, und gerade wenn neue Namen so auftauchen, wird es auch sehr gehypt. Dass wir mit Kickers erfolgreich waren, war auch damals eben eine Überraschung, aus dieser Mannschaft so viel rauszuholen. Das war auch gut gelungen, muss ich sagen. Und ja, und dann gab es eine Trainerentlassung irgendwann, weil es ja komisch lief. Ich will das nicht im Einzelnen nochmal aufdröseln, ist schon auch lange her. Und dann gab es eben Entscheidungen, die ich getroffen hatte, die nicht die besten waren. Und dann gab es eben zwei Vereine, mit denen das misslungen war. Und dann war das Trainertalent Horst Steffen nicht mehr das Trainertalent, was auf jeden Fall in die Bundesliga gehen wird. Und dann kam der Anruf von Ole in ja, weiß ich gar nicht, wann es war, irgendwie Ende Mitte Oktober oder so, ob ich mir Elversberg vorstellen kann. Und meine Idee war natürlich schon auch noch selber bisschen mehr in Drittliga, Zweitliga-Fokus zu kommen. Aber die Überlegung, dann einen Schritt zurück zu machen mit Ola, den ich kannte als, ja, als schlauen Menschen. Ich hatte vier Spiele ihn als Spieler, als ich in Duisburg trainiert hatte. Da war er Spieler der ersten Mannschaft, ich Trainer der zweiten Mannschaft. Er hat dann scheinbar sich daran erinnert, wie ich war, und musste auch mit WN Wiesbaden, glaube ich, ein paar Mal hinterherlaufen, als wir mit Kickers diese gute Zeit hatten. Und dann gab es diesen Anruf, und dann hatte ich schon ein paar Monate keine Arbeit. Weil ich das Gefühl hatte, jetzt musst du wieder ans Arbeiten kommen. Dass das gut lief und dass die dann wirklich auch bei den zweiten Plätzen gesagt haben, den finden wir so gut, dann, mit dem machen wir weiter, da sind wir überzeugt von, dass das irgendwann hochgeht. Das war dann Glück, muss man ganz klar sagen, dass ich solche Leute getroffen habe, dass der Anruf kam. Und ich glaube, die besten Momente im Leben, die passieren, und weniger geplant. Also dieses ganze Karriereplan, Lebensplan, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht das, was die Wahrheit ist. Ich glaube, die schönsten Sachen passieren. Und ich habe sie dann eben auch genommen und habe zugesagt. Und der Verein ist dran geblieben an mir. Und wir haben es jetzt so, dass wir sagen können, das war bisher eine schöne Zeit. Und von mir aus gerne weiter so.
Wir haben gehört, dass Sie auch mit St. Pauli Sportchef Andreas Bornemann recht gut bekannt sind. Stimmt das und woher rührt das?
Ich weiß nicht, wie Sie das gehört haben, was Sie da gehört haben, wenn es die Gerüchte von damals gab oder wenn Sie darauf anspielen. Ich immer so, ich habe mich nie zu Gerüchten geäußert und ich habe auch nie zu meiner Vertragssituation, wenn irgendwie Vertrag, auslaufender Vertrag oder sowas Anstand geäußert, weil es gibt dann immer wieder Nachfragen, die ich gar nicht haben möchte. Es gibt dann auch Begründungen oder Aussagen von mir, wo ich mich nachher ärgere. Nein, das wolltest du gar nicht so sagen. Insofern beenden wir das gerne von meiner Seite.
Das heißt, die Gerüchte, dass Sie ein Kandidat oder zumindest im Dunstkreis der Kandidaten gewesen sein sollen, als St. Pauli Timo Schulz im Dezember 2022 beurlaubt hat, die sind zumindest von Hamburg bis nach Elversberg vorgedrungen.
Ich habe sie vernommen, dass es Gerüchte gab, und viel mehr will ich nicht dazu sagen.
Nee. Ganz was anderes. Sie stammen vom Niederrhein, haben ihre aktive und auch viele Jahre ihrer Trainerzeit in dieser Region verbracht. Erst sie dann, Sie haben es angesprochen, nach Stuttgart verschlagen hat, später nach Münster und dann nach Chemnitz. Jetzt sind Sie 5,5 Jahre im Saarland. Wie unterscheidet sich die Mentalität gerade im Saarland von Ihrer Heimat?
Ja, es ist so, dass ich zu Stuttgart und zu Chemnitz und Münster sagen kann, das ist anders als bei mir zu Hause. Und hier im Saarland ist es echt relativ heimatnah, das Gefühl. Okay. Ja, es ist wirklich sehr, sehr normal. Die Menschen lieben hier natürlich noch ein bisschen mehr so das Leben. Also Gastronomie ist doch schon auch unter der Woche sehr gut gefüllt, selbst mittags gut gefüllt. Also so ein bisschen diese bayerische Lebensweise, französische Lebensweise, die ist hier noch vorhanden, weil Saarland oder diese Gegend gehörte ja auch mal zu Bayern und deshalb eine Nähe auch zu Bayern und zu Frankreich zeigt mir schon, dass die Leute den Genuss haben, hier zu leben. Und das freut mich sehr. Also die sind sehr offen, die Menschen. Insofern kann ich eher Parallelen ziehen zu den Niederrheinern. Ich bin so aufgewachsen, finde ja auch unsere Lebensweise normal, aber habe eben auch durch die Station erkannt, dass es in anderen Regionen anders normal gibt.
Wie sehr reizt Sie denn nochmal eine andere tabellarische oder ligaabhängige Regionen vorzustoßen, Richtung Bundesliga, als Aufstiegsexperte halten Sie es vielleicht sogar möglich, mit der SV Elversberg so nochmal hochzugehen von den infrastrukturellen, sportlichen Möglichkeiten?
Ja, also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir in dieser Saison über ein Zweitliga-Fußball reden. Wir wissen nicht, was das Schicksal uns anbieten wird. Wir wollen unsere beste Leistung bringen. Wohin das führt, wissen wir alle nicht. Ich will nichts ausschließen. Ich habe jetzt aber auch nicht das Ziel, ich muss da landen. Ich schaue mir gerne Bundesliga an. Ich schaue mir gerne Champions League an. Es sind sicherlich tolle Stadien, tolle Spiele, Atmosphäre, wo ich sage, ja, warum denn nicht, wenn sich irgendwas auftut. Aber ich habe gerade damit zu tun, dass wir die Liga halten. Und zweite Liga ist für uns schon auch enorm. Und deshalb, ja, ich bin ganz glücklich mit dem, was ich habe. Also ich beschreibe das immer so, dass ich eine Grundzufriedenheit habe in mir und trotzdem das Gefühl, ey, ich möchte noch besser werden. Und wir wollen alle noch besser werden. Also irgendjemand beschrieb das so, Horst, du bist ja ganz zufrieden. Und mir reicht es ja so. Ich sage, ja, ich bin ganz zufrieden, aber mir reicht es nicht. Ja, also das ist ein kleiner, feiner Unterschied, finde ich. Und auch wenn man mir das nicht unbedingt an der Linie ansieht, ich möchte schon jedes Spiel gewinnen und kann es gar nicht leiden zu verlieren. Und dementsprechend gebe ich alles dafür, dass die Jungs Bestleistung bringen und ein gutes Spiel machen und dann auch ein gutes Ergebnis erzielen.
Ja, das hört sich nach einem schönen Lebensmotto an. Zufrieden sein und doch noch mehr wollen. Das ist auch ein sehr schönes Schlusswort für unseren Podcast heute. Herr Steffen, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihre offenen Worte, für Ihre Einblicke, Ihre Einschätzungen und dass Sie sich die Zeit für den Millern-Talk genommen haben.
Gerne, dann sehen wir uns am Sonntag.
Genau, ich bedanke mich auch recht herzlich für die Zeit und wünsche eine gute Anreise ans Millern-Tor. Und danke auch Ihnen, liebe Hörer, euch, liebe Hörer, und ihr an der Stelle auch nochmal ans Herz gelegt, den Abendblatt-Podcast Millern Talk zu abonnieren. Dann erfahren Sie nämlich immer direkt, wenn es eine neue Folge gibt, so wie die jetzt mit Horst Steffen. Und die nächste neue Folge gibt es im Vorwege des Heimspiels gegen Hansa Rostock am 26. April. Wer weiß, was dann schon sportlich möglich ist. Also bleiben Sie dran, abonnieren und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.